In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssen erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen. Es waren etwa 5000 Männer. Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr 50 zusammensetzen. Die Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. An diesem Tag, da gibt es viele Prozessionen, auch in der Fußgängerzone draußen. Viele Menschen gehen hinter einem Führer her, der mit einem Schirm oder etwas anderem nach oben zeigt, um durch die Stadt zu führen, um Besonderheiten einfach aufzusuchen, den Leuten zu erklären. Ja, und auch die Stadt, die hat ihre ganzen Schätze wieder bereit gemacht für diesen Ansturm nach Corona von vielen Touristen. Die Museen, die Theater, die Oper, die Konzerte, Freiluftkonzert dann am Odeonsplatz. Die Stadt zeigt alles, was sie hat, ihre ganzen Reichtümer und Schönheiten, und die sind ja wirklich einige. Ja, und das ist etwas vergleichbar auch mit dem, was wir in der Kirche machen, am Fronleichnam. Wir zeigen unsere Schätze. Wir zeigen vor allem unseren großen Schatz, den man nicht gleich verstehen kann. Aber das Volk, das gläubige Volk, katholisch, war schon immer gerne farbig, lebendig, Musik, Trachten, ja, Rauch, Weihrauch, Böllerschuss, alles theatralisch, heiliges Spiel. Fast im Sinne von Papst Johannes dem 23., der an seinem Schreibtisch hatte: Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Und wenn ihr nicht tanzt, sagt die heilige Hildegard von Bingen, dann können die Engel mit euch wenig anfangen. Also Prozession, tanzen vor Gott. Und welche Theatralik das im bayerischen Oberland oder auch im angrenzenden Tirol und Nordtirol entwickeln kann, am großen Prangertag, wie man früher gesagt hat, am Dorf zu Fronleichnam, das will ich am Beispiel meines Heimatortes Kochel am See kurz mal die Situation schildern. Ein Evangelienort, Hunderte von Menschen sind versammelt im Freien, die Berge im Hintergrund, der See unten, Hunderte von Menschen, und das Evangelium wurde eben verkündet, und dann kommt das Tantum Ergo. Das Tantum Ergo und die Ministranten, die legen Weihrauch ein, und dem Priester wird das Velum umgelegt. Die Gebirgsschützen sind aufgereiht, der Trachtenverein, der Theaterverein, die Bäuerinnen in ihrer Tracht, die Alten, die Jungen, alles in Tracht, alles festlich, die Sonne scheint. Und dann der Übergang zum Segen. Der Priester nimmt mit dem Velum das Allerheiligste Monstranz, und der Hauptmann der Gebirgsschützen ruft: Schützen zum Gebet. Und alle stellen sich aufrecht hin. Und wenn der Priester die Monstranz hochhebt, langsam Trommelwirbel vom Trommlerzug, Weihrauch durch die Ministranten. Und wenn die Monstranz halb oben ist, der erste Böllerschuss von einer großen Kanone auf einer Anhöhe. Die alten Frauen, sie zucken zusammen, obwohl sie es schon 70, 80 Mal vielleicht schon gehört haben und erfahren, dieses Fest. Die Kinder, die Kleinen, fangen zu schreien an, weil es so laut wird. Die Hunde bellen und was weiß ich alles. Und das Ganze ist in Weihrauch gehüllt. Ein Mysterium, ein großes Geheimnis, ein großes heiliges Spiel. Und dreimal der Kanonenschuss und der Segen dazu mit der Monstranz ringsrum um die ganze große versammelte Gemeinde. Erinnert mich ein bisschen an das, was wir im Evangelium eben gehört haben. Alle lagerten sich auf dem Feld. Ja, großes Theater, heiliges Spiel. Aber das eigentliche Wertvolle dieses Festes ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Wer sieht schon, wie viel Probenarbeit zum Beispiel dahinter steckt, damit eine Musikkapelle oder ein Chor sich sehen und hören lassen kann? Wer sieht es schon, wie viel Zeit und Arbeit dahinter steckt für die Pflege der Kulturgüter? Das gilt auch für die religiöse Dimension des Fronleichnamsfestes. Wir wissen, das Kostbarste, das wir an diesem Tag über die Straßen tragen oder heute bei uns in ganz kleiner Form durch die Kirche und kurz hinaus vor die Kirche, ist im eucharistischen Brot präsent. Das Kostbarste, das wir haben. Das für uns in der Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung Jesu zu seinem Leib geworden ist und indem wir ihn mitten unter uns wissen, gegenwärtig glauben. Und mit diesem Allerheiligsten tragen wir die Erinnerung an Jesus von Nazareth und an seine Lebenshingabe an Gott und die Menschen in unsere Zeit, in unsere Lebenswelt hinein. Mancher, der am Rande steht, der sagt sich vielleicht, naja, und was bringt das? Oder mancher Tourist vielleicht, was bringt das Ganze? Ja, der Wert dieses Tuns, dieses heiligen Tuns, hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel vom Geist Jesu wir selbst repräsentieren. Glaubhaft repräsentieren, verkörpern und in unsere heutige Welt einbringen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Begegnung mit anderen Menschen. Nicht aufdringlich, aber froh vom Glauben erzählen, von der Kirche, die mir trotz allem immer wieder Halt gibt. Es genügt nicht, dass wir unseren kostbarsten Schatz, das Heiligste, Allerheiligste, vor uns hertragen. Es genügt nicht. Es kommt darauf an, dass wir seinen Wert, seine Werte in uns tragen, dass wir uns vom Geist dieses Jesus von Nazareth prägen lassen, führen lassen in all den Windungen und verschiedensten Situationen unseres Lebens. Leben wir das, was wir in unseren Glaubenssätzen zusammengefasst haben, im Credo anschließend. Leben wir den Geist Jesu, der uns geschenkt worden ist in der Taufe, unauslöschbar, indem wir Christus angezogen haben und seitdem Christusträger sind. Leben wir den Geist Jesu. Orientieren wir uns an seinem Wort und an seinem Beispiel. Es geht nicht darum, die Glaubenssätze neu zu formulieren, dass sie wieder passen vielleicht in unsere Zeit. Nein, die Glaubenssätze, die sind gut, die sind uns von Gott gegeben. Der Geist Jesu und sein Gedankengut müssen von denen aber neu aufgenommen werden, immer wieder neu, die sich auf ihn berufen, wir. Wir öffnen uns seinem Geist, wenn wir in den Heiligen Schriften immer wieder lesen oder auch im Gottesdienst aufmerksam versuchen, dabei zu sein. Und wenn wir uns in der Feier der Heiligen Messe in Erinnerung rufen, was er für uns getan hat, und ihm versuchen, immer wieder nachzufolgen. Wir sind keine Engel. Für die Engel ist Christus auch nicht gestorben. Die brauchen das nicht. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Und wir dürfen ihm nachfolgen, je nach Kraft des Einzelnen und Fähigkeit. Und dann werden auch wir Christen glaubwürdiger sein. Und die Menschen werden es spüren, dass es mit unserem Allerheiligsten mehr auf sich hat als die Pflege eines wunderbar schönen alten Brauchs, dass es viel mehr ist als schöner Schall, Kanonen und Rauch, Weihrauch, viel mehr. Aber das eben auch.